Danke, Herr, dass wir in dein Gesicht schauen dürfen. Danke, dass du da bist heute Morgen. Danke, dass im Vergleich mit deiner Herrlichkeit und Größe viele Dinge verblassen und andere Dinge gelöst werden durch deine Macht. Danke, dass wir dir begegnen dürfen, hier und heute. Amen. Wir lesen miteinander, denn das ist ja Gottes Begegnung. Wir lesen aus seinem Wort. Schön, wenn wir das miteinander tun können. Und jetzt habt ihr so die Gewohnheit, ihr schlagt jetzt euren Predigtzettel auf und da steht dann das drin zum Mitlesen und ihr werdet heute Morgen entsetzt feststellen, dass das meiste vom Text da drin fehlt. Das liegt zum einen daran, dass ich mit euch gerne einen längeren Text lesen möchte. Einfach, weil ich finde, der ist es wert, gelesen zu werden. Das ist Gottes Wort. Lieber lesen wir mehr aus Gottes Wort und reden weniger drumherum als umgekehrt. Der zweite Grund ist, das werden wir in nächster Zeit öfters machen, im nächsten Jahr auch ganz bewusst. Wir möchten nämlich gerne euch auch ermutigen, in eurer eigenen Bibel zu lesen, eure eigene Bibel mitzubringen, gerne auch was zu unterstreichen, was euch wichtig ist, die zu verwenden und alles. Und deswegen sage ich euch jetzt schon, im nächsten Jahr schreibe ich bloß noch die Bibelstelle rein, in der Predigtzettel. Ui, was? Schockerlebnis, ja? Ich glaube, dass du das wieder neu schätzen lernen wirst, in deiner eigenen Bibel mitzulesen. Und ganz klar haben wir verschiedene Übersetzungen und manchmal macht es das ein bisschen schwieriger dann zu folgen, aber umso mehr dann auch der Gewinn, wenn ich das vergleichen kann und es gleich doppelt zu mir spricht. Wer jetzt ganz schnell ist, kann noch hinterüberrennen und sich aus der Gemeindebibliothek eine Bibel holen oder sich dann heute Morgen einfach mal nochmal vorlesen lassen. Wir lesen aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther, das 15. Kapitel, und zwar das Ganze. Und dann habe ich noch ein bisschen geguckt, ich lese ja mal immer gerne aus der neuen Genfer Übersetzung, weil das für mich eine der besten modernen Übersetzungen des Neuen Testaments ist. Ich habe geguckt, welche Übersetzung diesen Text, der lang ist und der an manchen Stellen auch ein bisschen kompliziert ist, gut rüberkriegt. Und jetzt werdet ihr in verschiedenen Übersetzungen mitlesen und ihr könnt zuhören. Ich lese euch heute Morgen aus einer Übersetzung, die ich glaube von hier vorne noch nicht gelesen habe. Ich lese euch heute Morgen aus der Volksbibel. Die kann nämlich diesen schweren Text richtig gut erklären. Das haben die gut geschafft. Ja? Und ich glaube, dass wir davon einen Gewinn haben werden. Ja? Ich weiß, manche Leute finden das völlig schockierend. Das ist es nicht. Die Volksbibel kann man durchaus lesen. Das ist eine Übertragung in eine moderne Sprache, die für Jugendliche verständlich ist, so wie manche andere Bibelübersetzungen, die man kaufen kann, auch Übertragungen sind. Und ich glaube, dass das heute Morgen was sein kann, wo Gott uns helfen wird. Und ich werde nachher, wenn wir dann auf den Text eingehen, werde ich euch immer wieder noch ein Stück aus einer anderen Übersetzung lesen. Aber jetzt hört einfach mal zu und lasst euch mit reinnehmen in dieses 15. Kapitel des Korintherbriefs. Das ist nämlich richtig gut. Das fängt an, Leute. Die coolste Nachricht, die Grundlage, auf der euer Glaube steht, die will ich euch jetzt nochmal klar machen. Was ich euch damals schon erzählt habe und worauf ihr auch total abgegangen seid, darum geht es. Durch diese Nachricht werdet ihr es packen. Ihr werdet am Ziel Gottes ankommen, so wie ich es euch erzählt habe. Es war doch nicht alles umsonst, oder? Ich habe euch die Sachen ausgerichtet, die einfach super wichtig waren und die mir auch jemand mal erzählt hat. Jesus Christus ist für unseren Dreck gestorben. Ja, und ich weiß, da steht jetzt nicht das fromme Wort Sünde drin, aber genau das ist es ja, worum es geht. Jesus Christus ist nicht für irgendein theologisches Konzept gestorben, sondern für unseren Dreck ist er gestorben. Genauso, wie es in dem alten Buch gesagt wurde. Man hat ihn in eine Grabhöhle gebracht, aber nach 3 Tagen ist er wieder lebendig geworden. Er hat jetzt ein ganz neues Leben bekommen. Das stand auch schon im alten Buch drin. Petrus hat ihn gesehen, die 12 Apostel auch. Anschließend haben ihn noch einmal 500 von der Jesus-Familie gesehen. Die meisten leben noch heute. Ein paar davon sind aber auch schon tot. Später hat er noch ein Treffen mit Jakobus und dann auch mit den anderen Aposteln. Und der Letzte, der ihn gesehen hat, war ich. Und das, obwohl ich es null verdient hätte. Ich bin nämlich der allerletzte von allen Aposteln. Eigentlich habe ich diesen Titel echt nicht verdient, weil ich ja die Christen früher gejagt und verfolgt habe. Was jetzt aus mir geworden ist, habe ich echt nur Gottes Liebe und seiner Gnade zu verdanken. Und ich habe versucht, ihm alles zurückzugeben. Ich habe mich krumm gemacht, wie blöd. Viel mehr als die anderen Apostel. Das ging aber auch nur, weil Gott mir die Kraft dazu gegeben hat, einfach so, weil er mich so liebt. Ist völlig egal, ob jetzt die anderen Apostel oder ich die Sache erzählen. Wichtig ist, dass ihr so zum Glauben an Jesus gekommen seid. Sag mal, wie kommen einige von euch darauf, dass wir nicht von den Toten wieder auferstehen? Wir haben euch doch genau das Gegenteil beigebracht. Wenn diese Sache mit der Auferstehung nicht funktioniert, dann müsste Christus ja auch noch immer tot sein. Und wenn der immer noch tot ist, dann war doch alles, was wir erzählt haben und auch euer Vertrauen für Gott auf den Arsch, für den Arsch. Und Herr, ich bitte dich jetzt, segne auch alle die, die nachher von dem Gottesdienst nur noch wissen werden, dass der Pastor Arsch gesagt hat. Amen. Also genau genommen haben wir Apostel euch dann wohl einen Bären aufgebunden oder was? Unsere Ansage war doch immer, dass Jesus Christus von Gott aus dem Tod rausgeholt wurde und ihn ein für alle Mal besiegt hat. Das kann ja dann nur gelogen sein, wenn das mit der Auferstehung nicht funktioniert. Ich sage es noch einmal, wenn die Toten nicht wieder auferstehen, dann geht das mit Christus ja auch nicht, oder? Wenn dem so ist, dann habt ihr euch die ganze Zeit was eingebildet und dann seid ihr auch immer noch schuldig, was Gott angeht. Wenn das stimmt, haben wir alle keine Chance mehr. Das war's dann. Und für die aus der Jesus-Family, die schon gestorben sind, gilt das erst recht. Wenn unser Glaube nur auf den Jesus gebaut hat, der uns im Hier und Jetzt hilft, dann sind wir die Oberloser schlechthin. Jesus Christus hat es aber als Erster gepackt. Er hat den Tod besiegt und ist wieder lebendig geworden. Genauso wie mit einem Menschen der Tod in die Welt kam, ich meine jetzt den Adam, so kam durch einen Menschen, Jesus Christus, der Durchbruch in Sachen Auferstehung. Die Menschen müssen alle mal sterben, weil sie mit Adam verwandt sind. Und mit Christus werden alle wieder lebendig gemacht, die mit ihm eine echte Beziehung haben. Sie bekommen eine neue Chance zu leben. Das geht aber hübsch der Ordnung nach. Den ersten Schritt hat Christus gemacht. Wenn der dann wieder da ist, kommen die Leute an die Reihe, die zu ihm gehören. Und dann wird es zu Ende sein mit der Welt. Er wird seinem Vater den Joystick für diese Welt in die Hand drücken. Er übergibt ihm jede Vollmacht, die er vorher von ihm bekommen hat. Dann wird alles niedergemacht werden, was sich gegen ihn gestellt hat. In einem Psalm aus dem alten Buch steht ja auch drin, dass er so lange da sein wird, bis alle Feinde niedergemacht wurden. Der letzte Feind wird dann nur noch der Tod selber sein. Der wird dann auch noch vernichtet. Ich zitiere noch einmal. Christus bekommt jede Vollmacht über alles ausgestellt. Wenn er jetzt über alles das Sagen hat, dann schließt das Gott den Vater nicht ein. Der steht immer noch über allem, denn er hat ihm ja die Vollmacht ausgestellt. Wenn Jesus Christus also der Chef von allem ist, dann wird er sich als Sohn dem Vater Gott unterstellen. So hat Gott am Ende über alles das Sagen. Ich habe gehört, dass sich einige von euch sich stellvertretend für ihre toten Freunde taufen lassen. Das würde es doch gar nicht bringen, Leute, wenn die nicht wieder auferweckt würden. Und wieso bin ich dann eigentlich so bescheuert und setze mich jeden Tag Todesgefahren aus, wenn ich nicht wüsste, es gibt eine Auferstehung? Ehrlich, Freunde, kein Witz. Es vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht mein Leben riskiere. Aber ihr seid die Belohnung für den ganzen Ärger, wenn ich sehe, was Jesus bei euch gemacht hat. In Ephesus habe ich mich voll in Lebensgefahr begeben. Das konnte ich nur, weil ich davon wusste, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Wenn dem nicht so wäre, dann könnten wir ja nach dem Motto weiterleben, lass uns ohne Ende Party machen und uns breithauen, morgen sterben wir sowieso. Wenn jemand so drauf ist, macht einen Bogen um ihn. Da kann man nur antworten, mit solchen Leuten abzuhängen, bringt dich schlecht drauf. Hört endlich auf mit dem Mist, mit Sünde ist nicht zu spaßen. Es wird euch mega peinlich sein, aber es gibt ein paar bei euch, die wissen überhaupt nicht, wie Gott drauf ist. Jetzt kommt bestimmt gleich die Frage auf, wie geht das denn ab bei der Auferstehung? Wie wird unser Körper dann aussehen? Dummbatz. Das wird so sein wie mit Samenkörnern. Die sterben auch erst mal, bevor sie aufgehen und wachsen. Wir legen ja nicht eine fertige Pflanze in den Boden. Es sind ja nur kleine Körner, Weizen zum Beispiel oder anderes Saatgut. Aus jedem Korn lässt Gott eine neue Pflanze wachsen, ganz nach seinem Plan. Genau wie es unterschiedliche Samen und Pflanzen gibt, so gibt es auch Unterschiede im Äußeren von Menschen oder Tieren oder Vögeln und Fischen. Auch die Planeten sind ganz anders gemacht worden als die Pflanzen oder Tiere. Jedes Ding ist unvergleichlich schön. Die Sonne leuchtet ganz anders als der Mond und jeder Stern sieht irgendwie anders aus. Sie strahlen irgendwie anders. Genauso könnt ihr euch das auch vorstellen, wenn die Toten wieder auferstehen. Unser Körper ist wie ein Samenkorn, das irgendwann einmal vergammeln wird. Wenn er aber wieder aufersteht, dann wird er für immer existieren. Unser Körper ist ja zurzeit eher nicht so perfekt. Aber wenn wir dann wieder anders lebendig werden, dann wird er voll derbe schön werden. Unser menschlicher Körper kommt unter die Erde. Aber wenn wir auferstehen, werden wir mit einem Körper am Start sein, der mit Gott abgefüllt ist. Ist doch klar, wenn wir einen Körper hier auf der Erde haben, werden wir auch dort einen besitzen. In den alten Büchern kann man auch nachlesen, dass der erste Mensch Adam zu einem neuen, lebendigen Wesen wurde. Aber Christus, die erste Ausgabe eines nagelneuen Modells, sorgt für eine neue Form von Leben. Von Natur aus hat man also erstmal einen normalen Körper, dann aber einen geistlichen. Der erste Mensch, also Adam, wurde ja aus einem Klumpen Erde gemacht. Der zweite aber, Christus, ist direkt aus dem Himmel. Jeder Mensch hat einen normalen Körper, so einen wie Adam auch hatte. Dann haben wir aber einen geistlichen Körper, so wie Jesus ihn auch hat seit seiner Auferstehung. Zurzeit kann man bei uns einen Körper sehen, der mal vergammeln wird, der genauso ist wie der vom Adam. Aber irgendwann werden wir so aussehen wie Jesus. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Ihr Lieben, unser Körper, alles, was aus Fleisch und Blut ist, hat keine Chance, ewig bei Gott leben zu können. Ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis, was Gott uns gesagt hat. Nicht alle von uns werden sterben, aber Gott wird jeden von uns total verwandeln. Das wird ganz plötzlich abgehen. Von einer Sekunde auf die nächsten werden wir durch ein lautes Signal Bescheid wissen, dass Jesus als der Chef über die ganze Welt zurückgekommen ist. Dieses Signal wird so laut sein, dass man es überall hören kann. Dann werden alle Toten auferweckt werden. Und auch wir, die wir leben, werden plötzlich einen neuen Körper haben. Das muss sein. Denn alles, was mal vergammeln wird, muss ausgetauscht werden gegen was, was nicht mehr vergammeln kann. Wenn das mit uns abgegangen ist, diese Verwandlung von einem Körper, der vergammelt, zu einem guten neuen Körper, der unverwüstlich ist, dann ist die Ansage aus den alten Schriften erfüllt worden. Da heißt es nämlich, das Leben hat den Tod besiegt. Tod, was ist nun mit deinem Sieg? Und Tod, wie willst du uns jetzt noch Angst machen? Denn der Mist, den wir bauen, die Sachen, die uns von Gott fernhalten, die sorgen dafür, dass wir sterben. Und die Regeln aus dem alten Buch sorgen dafür, dass wir die Power vom Tod schon jetzt in unserem Leben sich breit macht, weil wir daran merken, dass wir die Dinge tun, die für Gott nicht okay sind. Danke Gott, durch Jesus ist uns der Sieg über dieses Problem sicher. Darum Leute, bleibt dabei und lebt euren Glauben radikal aus. Gebt alles für die Sache von Jesus. Eins ist sicher, nichts von dem ist umsonst getan. Amen. Herr, segne dein Wort, auch wenn wir es in einer ungewohnten Übersetzung gelesen haben. Rede du zu uns durch deinen Geist heute Morgen. Gib uns neuen Mut und lass uns neu mit Staunen die gute Nachricht erleben und sehen und begreifen, die du uns sagst. Amen. Kalendarisch sind wir fast am Ende des Kirchenjahres angekommen. Heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Draußen wird es dunkel, wird es kalt langsam. Man erinnert sich auch im Kirchenjahr, in diesem normalen Ablauf dran, dass das Leben ein Ende hat. All diese tristen Themen kommen raus. Letztes Sonntag hatten wir Volkstrauertag. Heute ist die alte Bezeichnung Totensonntag, die moderne, etwas euphemistische Bezeichnung. Also da wird das ein bisschen schön geredet, ist dann Ewigkeitssonntag, na, oder vielleicht mehr. Da werden wir gleich drüber reden. Und dann mittendrin dieser Vers, den ich euch abgedruckt habe und jetzt lese ich aus der neuen Genfer Übersetzung. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Das klingt gut. Das macht Mut, wenn man den Vers liest, wenn es einem gut geht. Wenn man diesen Vers dann aber liest, in einer Zeit, wo man sich bewusst auch daran erinnert, dass das Leben vergänglich ist, wo vielleicht manchmal auch die Trauer über manchen Verlust hochkommt, wo all diese beklemmende Erinnerung dran hochkommt, dass mein Leben auch begrenzt ist. Das ist ja immer das, warum wir das dann lieber Ewigkeitssonntag als Totensonntag nennen, weil dann werden wir nicht so damit konfrontiert, mit dieser Sache, dass Tod auch für uns eine Realität sein wird. Aber wenn das dann alles hochkommt und du mitten da drin diesen Vers liest, dann klingt es so ein bisschen nach frommer Durchhalteparole. So Augen zu und durch. Ne? Vergiss es einfach, denk nicht dran und lass dich unbeirrt beim Herrn. Das klingt dann zwar schön geistlich, aber irgendwie ein bisschen inhaltsleer. Wie gut, dass dieser Vers der 58. in einem Kapitel ist, wo schon 57 andere vorher stehen. Und die habe ich euch extra deswegen gelesen. Und wenn man auch nur diesen Vers liest, dann steckt da ein ganz wichtiges Schlüsselwort drin, das einem als Christ immer sofort ins Auge springen sollte. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, steht da. Und das zweite Wort ist daher. Im Deutschen heißt daher immer, dass vorher irgendwas stand, woraus jetzt dieses folgt. Und man sollte sich nie mit so einem Vers abspeisen lassen, sondern immer fragen, worauf bezieht sich denn dieses daher? Was ist denn der Inhalt dessen, das mich dazu bringen soll, am Glauben festzuhalten? Gerade auch dann, wenn ich konfrontiert werde mit den Schattenseiten des Lebens. Und davor steht dieses lange Kapitel. Solange, dass es mir bewusst ist, dass wir heute Morgen höchstens so Streiflichter sehen können aus diesem Kapitel raus. Aber so ein paar ganz zentrale Dinge, die unabdingbar Teil dieser guten Nachricht sind. Erstens, ganz wichtig, Christus ist auferstanden. Was Schöneres und Wichtigeres gibt's nicht. Das Zentrum unseres Bekenntnisses überhaupt. Jesus Christus ist auferstanden und es begeistert mich heute am 24. November eine Osterpredigt halten zu können, weil eigentlich sollte man als Christ jeden Tag Osterpredigten halten, ja? Weil es nichts Wichtigeres gibt als das Wissen, dass Jesus auferstanden ist. Und da kann man ruhig mal auch nach dem April sich dran erinnern. An diese Tatsache. Und übrigens, die Antwort ist auch nach dem April immer, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja? Genau, weil das nämlich Glaubensbekenntnis pur ist. Jesus ist auferstanden. Warum ist das so wichtig? Schaut mal rein, was Paulus uns schreibt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist unser Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir bedauernswerter als alle Menschen. So, das ist die knallharte Realität. Wenn du Ostern wegstreichst aus dem christlichen Glauben, macht das Ganze hier überhaupt keinen Sinn. Dann gehen wir heim oder bekehren uns zum Islam oder sonst was. Also da gibt es dann sicher bessere Alternativen. Ja? Wenn du Ostern wegstreichst, dann gibt es keinen Grund, warum wir hier noch länger rumsitzen sollten. Ja, dann ist das Ganze nur, wirklich nur fromme Durchhalteparolen, die irgendwie über die harte Realität des Lebens wegtäuschen. Und dann kommt dieser Satz, der alles ändert. Einer meiner absoluten Lieblingsverse im Neuen Testament, 1. Korinther 15, Vers 20, im Luther heißt es, nun aber ist Christus auferstanden, oder? Doch es verhält sich ja ganz anders, steht hier. Christus ist von den Toten auferstanden. Und damit streicht man auf einen Moment diese ganze Diskussion weg. Denn unser Glaube ist nicht sinnlos. Der bekommt seinen Sinn gerade darin, in diesem zentralen Bekenntnis, wir glauben an einen auferstandenen Herrn. Wir glauben nicht an eine historische Persönlichkeit. Da gab es auch viele andere gute, ja, die ein beispielhaftes Leben geführt haben und alles. Wir glauben nicht nur an irgendein geschichtliches Ereignis, sondern wir glauben an den lebendigen Sohn Gottes, der heute lebt, der auf dem Thron sitzt und regiert und der eines Tages in Herrlichkeit wiederkommen wird. Christus ist auferstanden. Das ist absoluter Kernbestandteil der guten Nachricht. Und das ist Grund zur Freude. Wenn man sich das wieder neu vergegenwärtigt, ist es so absolut schon dieser eine Satz so genial, dass es eigentlich mich zum Freudentanzen bringen sollte. Wir reden ein ganzes Jahr jetzt über gute Nachricht. Und dann laufen wir oft durchs Leben so, naja, wie wenn das alles so ganz furchtbar ist und es gibt nur Schlechtes. Und na, meine Oma, die war so ganz besonders negative, die hat immer gesagt, ich sehe schwarz. Ja? Aber so sind wir oft unterwegs. Und mitten hinein in diese Schwarzseherei, da sollte das reinbrechen. Christus ist auferstanden. Was Schöneres und Besseres gibt es nicht mehr. Unser Herr, der lebt. Also ich meine, weißt du, vor Ostern, wenn du dann nochmal neu liest, so die Evangelien, da hast du so diese, ich nenne das die vorösterliche Depression, ja, wo dann die Jünger heimgehen vom Schauplatz der Kreuzigung und wissen, jetzt ist alles aus. Alle unsere Hoffnung war umsonst, wir haben alles auf diesen Herrn gesetzt und es lohnt sich nicht mehr. Wo sie sich dann vor Angst verstecken und einschließen, wo die Trauer und das Weinen kommt und dann gehen die Frauen am Ostermorgen zum Grab und die sind fix und fertig und alles, ja. Und mitten hinein bricht auferstandene Jesus. Christus ist auferstanden. Und Leute, wir müssen aufhören, so rumzulaufen, wie wenn Ostern noch nicht passiert wäre, ja. Ja, also Ostern ist eine Tatsache. Jesus ist auferstanden. Aber das ist ja erst der Anfang. Denn Paulus benutzt dann dieses ganze Kapitel, um uns wieder neu ins Gedächtnis zu rufen, dass Gott mit Jesus den Tod besiegt hat und dass deswegen Jesus nicht der Einzige bleiben wird, der aufersteht. Sondern dass für uns das Gleiche gilt, allerdings jetzt in der Zukunft dann. Christus ist auferstanden und das zweite Wichtige ist, durch Christus werde ich auferstehen. Das weiß ich, das ist Gewissheit. Mit Jesus hat Gott den Beweis geliefert, dass er das kann. Und damit ist für mich das Grab kein Endpunkt mehr. Damit ändert sich notwendigerweise meine Perspektive auf das Leben. Also versteht ihr das? Christus ist auferstanden, ist auch nicht bloß irgend so ein Halleluja-Satz. So ein theologisches Bekenntnis, wo man irgendwie antrainiert bekommen hat, dass man da jetzt dann freudig drauf reagieren muss. Sondern das hat direkt was mit meinem Leben hier und heute zu tun. Christus ist auferstanden, garantiert mir, dass ich auferstehen werde. Und damit verändert sich so die ganze Länge meines Lebens. Da wo bisher Leben war, so unaufhaltsam auf den Endpunkt zusteuern, wo ich mich beklemmend fragen musste, habe ich alles richtig gemacht? Habe ich die Zeit gut genutzt? Lohnt sich das überhaupt? Da wo vielleicht berechtigterweise meine Perspektive so war, wie Paulus es hier geschrieben hat, ich meine, die Volksbibel, die bringt es ja gut rüber, dann könnten wir nach dem Motto leben, lasst uns Party machen und uns breithauen, morgen sterben wir sowieso. Ja, ich meine, was bringt denn das dann alles, wenn Leben nur so ein Zeitabschnitt ist, bis zum Grab, Punkt, fertig, aus und das war's. Ja, also dann lohnen sich so viele Werte nicht. Warum sollst du dann in Werte investieren? Ja, warum sollst du dir irgendwelche Sachen vorenthalten? Warum sollst du nicht nach dem Lustprinzip leben? Ja, wenn du eh nur diese Zeit hast. Das ist so das Motto dieser Welt, du hörst doch immer wieder, man lebt nur einmal. Ja. Und der Gedanke dahinter ist, und wenn du die Zeit nicht nutzt, bist du selber schuld. Ja? Aber jetzt kommt Christus. Und Gott erweckt ihn von den Toten auf. Und das verändert alles. Aber wirklich alles. Denn jetzt weiß ich, mein Leben ist nicht nur diese begrenzte Zeit. In Christus sagt Gott mir Leben darüber hinaus zu. Und das ändert. Schau mal, der Paulus hier, der erzählt von seinen Erlebnissen in Ephesus. Von einem Kampf, von dem er sagt, er war wie mit wilden Tieren, ein Kampf auf Leben und auf Tod. Und das erlebt er ja ständig. Wenn du mal 2. Korinther 11 liest und liest, wie Paulus so aufzählt, was er so durchmacht in seinem Dienst, ne? Wie oft er ins Gefängnis gesteckt wurde und ausgepeitscht und einmal gesteinigt und als tot liegen gelassen und wie er verfolgt wurde und dann bei Nacht aus der Stadt fliehen musste und alles. Da fragst du dich, warum tut er sich das eigentlich an, dieser Mann? Und dann kannst du ja nochmal zurückschauen und feststellen, dass dieser Paulus vorher eigentlich ein ganz nettes Leben hatte. Ich meine, der hatte eine angesehene Position in der Gesellschaft, der hat eine Karriere vor sich gehabt, das war so ein bisschen Hoffnungsträger, so einer der zukünftigen Führer des Volkes, denke ich mal. Da hat mancher schon so gesehen, was da mal draus werden könnte und so. Und das wirft ja alles weg. Er schreibt selber im Philipperbrief, das achte ich wie Dreck. Ja? Warum denn? Warum, weshalb, fragt Paulus hier, hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Aber jetzt ist Christus auferstanden. Und das ändert alles. Meine ganze Sichtweise auf mein Leben hier und heute verändert sich in dem Wissen, Jesus ist auferstanden, ich werde mit ihm auferstehen. Das ist gute Nachricht. Und das heißt auch, drittens, in Christus erwartet mich eine herrliche Zukunft mit ewigem Leben und mit einem neuen Körper. Da reden wir nicht viel drüber, auch als Christen nicht. Und vielleicht ist es wert, da mal dran zu denken. Der Paulus schreibt es hier recht ausführlich über diese Geschichte. Wir haben so Tendenzen übernommen, die Christenheit auch historisch, die kommen so raus, eigentlich ursprünglich mehr aus der griechischen Philosophie, so Tendenzen alles zu vergeistlichen und zu vergeistigen und über das Körperliche gar nicht mehr so groß nachzudenken. Tatsache ist, dass es schon zur Zeit des Neuen Testaments, zur Zeit des Paulus, dass es da eine ganz große Sekte im Bereich der Christenheit gab, die immer wieder verdammt wird im Neuen Testament. Vielleicht habt ihr schon mal von denen gehört, das waren die Gnostiker. Die haben gelehrt, dass alles Körperliche schlecht ist und nur das Geistige und Geistliche gut. Und auch wenn das Neue Testament sich in schärfsten Worten immer wieder dagegen wendet, haben sich diese Tendenzen bis heute gehalten. Und es schwingt immer so unterschwellig mit. Und wir haben dann auch noch das Problem, dass wir dann alles, was der Paulus als über das Fleisch schreibt, dann gleich immer auf das Körperliche beziehen. Was von dem, was Paulus hier im Urtext sagt, gar nicht die Sache ist, worum es gar nicht geht. Und immer so diesen Dualismus aufzubauen. Körper schlecht, Geist gut. Ja. Und ich muss halt das Körperliche überwinden und die Sünde überwinden. Und wir vergessen dabei, dass Gott mich mit diesem Körper geschaffen hat. Und es angeschaut hat, was er gemacht hat und gesagt hat, das ist gut. Der hat nicht gesagt, als er den Mensch geschaffen hat, okay, jetzt habe ich dem aus Versehen auch noch einen Körper mitgegeben. War jetzt nicht so ideal. Naja, aber jetzt muss er sich halt irgendwie durchwursteln. Da muss er jetzt leben damit. Ja? Sondern Gott schafft den Menschen als eine Einheit. Wir dürfen da auch nicht den Fehler machen, das aufzudröseln, auch wenn Paulus dann oft so Sachen macht, wie der redet von in Altlutherdeutsch, ne, Leib, Seele und Geist. Und er sagt, oh ja, da gibt es ja verschiedene Teile. Ihr werdet aber keinen Vers finden, wo der Paulus die irgendwie trennt. Sondern der redet halt immer vom Gesamtpaket. Also der redet nie extra über Seele oder extra über Geist, so als separaten Teil, den man einzeln angucken kann. Sondern wenn er das drüber redet, dann sagt er Leib, Seele und Geist. Das Ganze halt. Dieses Ding. Der Mensch, wie Gott ihn geschafft hat. Und da gehört alles dazu, auch der Körper. Und dann diese Zusage hier, in Christus erwartet mich nicht nur ewiges Leben, irgendwie so in vergeistigter Form, wie auch immer du das vorstellen willst, sondern ganz greifbares, neues Leben mit einem neuen Körper, ohne die ganzen Probleme des Alten. Oh, jetzt sage ich, liebe Senioren, stellt euch das mal vor, ohne die ganzen Zipperleien des Alters, wo nichts mehr zwickt und nichts mehr quietscht und kratzt und was auch immer. Ja? Ja? Und der Giuliano kann Fußball spielen, ohne sich das Bein zu brechen und sonst was. Ja? Und das wird einfach richtig, ja? Und ich muss mir nicht mal mehr die Brille putzen im Himmel. Stellt euch mal vor, das wird richtig gut. Und das ist eine Zusage Gottes, auf die man sich freuen darf. Gott schafft alles neu und zwar nicht irgendwie in so einer Halbform oder nur so seltsamen, unvorstellbar, ungreifbaren geistlichen Geschichte, sondern er gibt uns einen neuen, unvergänglichen Körper. Und dann schlägt die Offenbarung auf, haben wir ja letzte Woche miteinander getan, wo wir über das Tränentrocknen geredet haben. Und diesmal Offenbarung 21, Offenbarung 22 vom neuen Himmel und der neuen Erde, wo es zusätzlich zu dem allen, was Gott neu macht, auch kein Leiden mehr gibt und keine Krankheit und kein Tod und keine Schmerzen mehr. Und dann bekommst du einen kleinen Einblick da drin, wie genial das wird, was Gott dir und mir zusagt. Und dann schreibt Paulus hier von diesem Tag, wo die Posaune erklingt und die Toten auferweckt werden und einen neuen, unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Und der Tod dann auf ganzer Linie besiegt ist. Und das Interessante ist, diese Woche habe ich das mit meinen Crosswalk-Leuten nochmal neu anguckt, so Offenbarung 2021. Das ist gerade unser Thema, Himmel und wie das mal wird. Und wir haben diese Bilder gelesen von dieser neuen Stadt, von dem neuen Jerusalem und alles. Bilder, die man gar nicht in ihrer Fülle begreifen kann heute. Und dann liest du das zu Ende, das 22. Kapitel und diese Vision, die Gott dem Johannes schenkt, geht zu Ende. Und dann stellst du fest, dass im vorletzten Vers der Bibel, der Johannes, der gerade so einen kleinen Einblick bekommen hat in das, was er kommt, dass der gar nicht mehr anders kann, als selber was dazu zu schreiben, zu dem, was er da gerade gesehen hat. Und der Johannes schreibt einen einzigen Satz dazu, das ist der vorletzte Satz der Bibel, und da schreibt er, ja, Herr Jesus, komm bald. Der hat es gesehen. Der hat begriffen, was passiert, wenn Jesus kommt. Und da kann der gar nicht mehr anders als zu sagen, oh, komm doch jetzt gleich, Jesus. So schnell wie es geht, ich will dahin, ich will das erleben. Und für uns ist es oft so Zukunftsmusik. Und wir stellen uns vor, also eigentlich, wenn du mal drüber nachdenkst, wie lächerlich das ist, sich vorzustellen, was ich gern noch alles machen möchte in meinem Leben. Und vielleicht, weißt du, Jesus, also die eine sagt, ich möchte noch heiraten. Also das möchte ich schon noch erlebt haben, bevor Jesus kommt. Vielleicht kann er es noch ein bisschen rausschieben. Ich möchte noch Kinder kriegen. Ich möchte noch das und jenes erleben. Das sind so ganz nette christliche Sachen, wo man sich so ausmalt, so, ach, Weißt du, es gibt noch so viel Schönes auf dieser Welt und warum muss Jesus das alles verderben, indem er zu früh kommt? Ne? Ja? Also weißt du, wenn ich mal 80 bin, ja, und dann im Kreise meiner Enkel und Urenkel, wir so schön gemütlich am Kaminfeuer zusammensitzen, ja, und dann noch Jesus dazu käme, das wäre dann perfekt, ja. Die Menschen, die das wirklich kapiert haben, was das heißt, wenn der kommt, die sagen nur noch eins, ja, Jesus, komm bald. Ich freue mich drauf. Das kann nicht schnell genug gehen, bis du kommst, Jesus. Ich will dahin. Und das ist gute Nachricht. Verstehst du? Eigentlich können wir hier heute Morgen nur begeistert rausgehen. Und sagen, Leute, wir wissen, wo wir hingehen. Das wird so genial. Da gibt es nichts auf dieser Welt, was so gut ist wie das. Und ich will dahin. Und jetzt hat man diesen Totensonntag umbenannt in Ewigkeitssonntag. Natürlich zu Recht. Denn es geht ja weiter nach dem Tod. Und plötzlich bekommt diese ganze triste Perspektive von Leben als Ende und Vergänglichkeit und all dem, bekommt es einen ganz neuen Inhalt. Christus ist auferstanden und damit verändert sich alles. Und jetzt möchte ich so zum Schluss kommen, wie Paulus das macht. Denn Paulus hat das ganz konkrete Auswirkungen auf mein Leben hier und jetzt, auch wenn der Tod vielleicht noch ein ganzes Stück weg ist. Haltet daher, schreibt Paulus, unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister. Und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Amen. Lasst uns beten. Jesus, ich möchte dich heute Morgen neu preisen als den auferstandenen Herrn. Du bist wahrhaftig auferstanden. Das ist genial und außerhalb von Ostern denke ich da viel zu wenig dran. Dabei ist es allein schon so viel Grund zur Freude. Und in dieser Auferstehung, da hast du, Gott, in Jesus Christus den Tod besiegt. Und das ist für mich Garantie, dass ich eines Tages auferstehen werde zu neuem Leben. Und oft lebe ich so, als wäre das gar nicht wahr. Oft lasse ich mich auch mitreißen in die Verzweiflung und die menschliche Trauer und den Umgang damit, dass das Leben so begrenzt scheint. Dabei möchtest du meinen Blick wieder neu auf die Zukunft richten, auf das über den Tod hinaus. Und du versprichst mir so viel Gutes. Ich danke dir dafür, Jesus, schon jetzt. Und gemeinsam mit dem Johannes möchte ich dir heute Morgen zurufen, ja, Herr Jesus, komm bald. Ich freue mich drauf. Das wird genial bei dir eines Tages. Ohne Tod, ohne Leid, mit einem neuen Körper, in ewigem Leben, in einer neuen Welt, in der Herrlichkeit. Ich freue mich drauf, Jesus. Aber für die Zwischenzeit möchte ich jeden Tag aus deiner Hand nehmen. Möchte mich neu von dir und der Freude auf die Zukunft anspornen lassen, fest zu dir zu stehen, in dem Wissen, es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Danke, Jesus. Amen. Und jetzt nehmen wir uns Zeit zum Antworten. Lass dich mitnehmen, Jesus zu loben, Gott zu loben und groß zu machen, schon jetzt für das, was er dir mal als Gewissheit zusagt.